Das ist eins US indonesische Zeit oder 18 Uhr UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 21. April 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta, in deutscher Sprache, sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Interessantes aus der Heimat, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Norsia, Sri Unun, Pujastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident sagte, der Export indonesischer Kraftfahrzeuge kann weiterentwickelt werden. Präsidentin Gatin feiert den Kartini-Tag in Bogor. Präsident Joko Widodo soll dem 32. ASEAN-Gipfel in Singapur beiwohnen. Indonesien soll auf dem 32. ASEAN-Gipfel den Schutz der Wanderarbeiter wieder hervorheben. Die Niederlande werden Indonesien bei der Restaurierung der alten historischen Gebäude helfen. Indonesien ist bereit, Partner globaler Käufer zu werden. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo zeigt sich optimistisch, dass der Export indonesischer Kraftfahrzeuge weiterentwickelt werden kann. Dies ist an der Entwicklung der Kraftfahrzeuge und Erhöhung des Exportes in die Nachbarländer zu sehen. Laut Joko Widodo habe die indonesische Kraftfahrzeugindustrie große Chancen, den Markt mit konkurrenzfähigem Preis zu verbreitern. Das sagte Präsident Joko Widodo am 20. April 2018 nach der Eröffnung der Internationalen Motorshow in Jakarta. Erstens sehen wir, dass die Kraftfahrzeugindustrie in unserem Land sich rasch entwickelt. Ich freue mich darüber, da der Export sich vor allem in die Nachbarländer steigert. Wir sehen in Zukunft, dass wenn der Preis konkurrenzfähig ist, die Kraftfahrzeugprodukte Indonesiens nicht nur in die ASEAN-Länder, sondern in andere Länder exportiert werden können. Zweitens steigerte sich auch der Export an Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge zum 13. Mal. Präsident Joko Widodo erklärte weiter, dass die Industrierevolution 4.0 die Kraftfahrzeugindustrie in Indonesien zu Wachstum verhelfe. Im Zufolge werde die Technologieverschiebung vom industriellen Zeitalter zur Industrie 4.0 neue große Möglichkeiten schaffen. Die Unternehmer der Kraftfahrzeugindustrie sollten aber dafür vorbereitet sein und den vorhandenen Änderungen folgen. Präsidentin Gattin Iriana Joko Widodo und die Mitglieder von der Organisation der Solidaritätsaktion der Arbeitskabinett ERA feierten am Samstag, den 21. April 2018, im Präsidentschaftspalast in Bogor West Java den Kartini Tag. Kartini ist die indonesische Heldin, die für die Gleichberechtigung der indonesischen Frauen kämpfte. Die Gattin von Vizepräsidentin Mufidah Yusuf Kalla, die Außenministerin Retno LP Marsudi, die Umweltschutz- und Forstministerin Siti Nurbaya und die Ministerin für die Stärkung der Frauenrolle und den Kinderschutz Johanna Yembise wohnten der Feier des Kartini-Tages auch bei. Im Rahmen der Feier des Kartini-Tages im Präsidentschaftspalast in Bogor veranstaltete man die Kunst- und Kulturvorführungen, Modeschau und einen Bazar. Präsident Joko Widodo und die Außenministerin Retno Marsudi werden am 32. ASEAN-Gipfel in Singapur teilnehmen. Eine Reihe von Treffen des ASEAN-Gipfels wird 4 Tage stattfinden. Das sagte der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Nasir, bei einer Pressekonferenz am Freitag, den 20. April 2018 in Jakarta.
Kami ingin menyampaikan rencana.
Wir möchten Ihnen den Plan der Aktivitäten der indonesischen Außenministerin und auch des Präsidenten mitteilen, die in Singapur der ASEAN-Ministertagung und dem ASEAN-Gipfel beiwohnen werden. Das ASEAN-Ministertreffen findet vom 26. bis 27. April selbst statt und wird danach vom 27. bis 28. April auf der ASEAN-Gipfel fortgesetzt. Armanata Nasir fügte hinzu, dass Singapur als Gastgeber des 32. ASEAN-Gipfels unter ASEAN-Führung im Jahr 2018 das Thema Aufbau resilienter und innovativer ASEAN speziell aufgreifen wird. Es gibt einige Dinge, die auf dem 32. ASEAN-Gipfel für Indonesien von Interesse sein könnten. Es sind die Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit und die Bemühungen der Regierung, den Rahmen der ASEAN-Initiative voranzubringen, um das ASEAN Smart City Network voranzutreiben. Auf dem 32. ASEAN-Gipfel sollen auch einige wichtige Dokumente vorgelegt werden, darunter die ASEAN Leader Vision für elastische und innovative ASEAN und die Erklärung der ASEAN Leader zur Cybersicherheitskooperation. Der Direktor für ASEAN Politik und Sicherheitszusammenarbeit des Indonesian Außenministeriums, Chandra Widya Yuda, erklärte am Freitag, den 20. April 2018 in Jakarta vor der Presse, dass der Schutz der Wanderarbeiter in Südostasien eines der Themen sei, das am 27. und 28. April 2018 in Singapur bei der 32. ASEAN-Gipfelkonferenz erörtert werden werde. Chandra Widya Yuda fügte hinzu, Präsident Joko Widodo und Außenministerin Retno LP Marsudi werden bei der 32. ASEAN-Gipfelkonferenz Indonesien vertreten, die aus Plenar- und Retreat-Sitzungen bestehen und die Stärkung der Zusammenarbeit zum Schutz der Wanderarbeiter in Südostasien wieder erörtern werde. Natürlich sind andere Dinge, die von uns ermutigt werden, die Stärkung der Zusammenarbeit des Schutzes von Wanderarbeitern durch die Umsetzung des ASEAN-Konsens zum Schutz und zur Förderung der Rechte von Wanderarbeitern. Wie wir wissen, wurde der Konsens im November 2017 vom ASEAN-Staatsoberhaupt auf den Philippinen unterzeichnet. Darüber hinaus erklärte Chandra, dass der 32. ASEAN-Gipfel ein geeignetes Forum für die Erörterung verschiedener regionaler Probleme in Südostasien und für die weitere Entwicklung, einschließlich der Schutzfrage von Wanderarbeitern, sei. Bislang wurde der Schutz von Wanderarbeitern in Südostasien von den 10 ASEAN-Mitgliedstaaten im Rahmen des ASEAN-Konsens über den Schutz und die Förderung der Rechte von Wanderarbeitern einvernehmlich festgelegt. Das Abkommen verwaltet eine Reihe von Rechten, die jedem Wanderarbeiter gehören, angefangen vom Recht, einen Reisepass zu führen, Behandlungsrechten und freiem Einkommen am Arbeitsplatz, den Kommunikationsrechten, den Rechten zur Teilnahme an Vereinigungen oder Gewerkschaften im Arbeitsgeberland und die Rechte, einen Fall im Falle eines Vertragsbruches einzureichen. Darüber hinaus regelt der ASEAN-Konsens auch die Rechte von Familien von Wanderarbeitern, einschließlich der Rechte, die Wanderarbeiter zu besuchen, die in einem der ASEAN-Länder arbeiten. Indonesien und die Niederlande haben die historischen Beziehungen. In Indonesien befinden sich viele alte Gebäude, die in der Zeit der niederländischen Kolonialherrschaft gebaut wurden. Meistens werden die alten Gebäude jetzt als Büros der Regierungsinstanzen oder als Museen benutzt. Einige der alten historischen Gebäude werden aber nicht gut gepflegt. Als Konsequenz sind sie bereits gebrochen, weil sie zu alt sind. Im Zusammenhang mit der Behandlung historischer Altbauten in Indonesien sagte der Wirtschaftsberater der Königlichen Niederländischen Botschaft in Indonesien, Siebe Schur, in einem Interview mit der Stimme Indonesiens in Jakarta, dass die Restaurierung des alten Gebäudes in der Verantwortung der indonesischen Nation bleibt.
Erfgut.
In Bezug auf das Erbe ist unserer Meinung nach die Verantwortung Indonesiens. Wenn also jemand denkt, dass wir immer noch an der Restaurierung alter Gebäude wie in Bandung, Semarang, in Kota Tua oder sogar in Malang teilnehmen, stimmt das leider nicht. Siebe Schur sagte auch, dass die holländische Seite bereit sei zu helfen, wenn Indonesien die holländische Regierung als Berater braucht. Die Niederlande werden Indonesien die Vorschläge und Empfehlungen geben, um die alten Gebäude zu restaurieren. Diese entsprechen unseren Erfahrungen im Gebäudesanierungsbereich in den Niederlanden, fügte Schur hinzu. Der indonesische Handelsminister Enggar Tias Tolukito hat am 20. April 2018 die 33. Indonesische Handelsexpo TEI in Jakarta eingeweiht. Dabei sagte der Minister, dass diese Expo eine der strategischen Bemühungen und ein Engagement des Handelsministeriums sei, den Export nachhaltig zu steigern und den Exportmarkt zu differenzieren. Die TEI Expo sei auch eine große Handelsexpo in Indonesien und das Zentrum der Käufer, die indonesische Produkte mit guter und konkurrenzleistungsfähiger Qualität suchten. Die Messe soll vom 24. bis zum 28. Oktober 2018 im Indonesian Convention Exhibition Bumi Serpong Damai Tangerang, Banten stattfinden. Minister Enggar Tias Tolukita erklärte weiter, dass die TEI Expo konkurrenzfähige Produkte vorstelle und die Bereitschaft Indonesiens in der Zusammenarbeit mit den Unternehmern in der ganzen Welt zeige. TEI 2018 setzte sich zum Ziel, eine Transaktion in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar mit 28.000 Besuchern zu erreichen. Das Handelsministerium will 1.110 Teilnehmer zu dieser Messe einladen. Es geht dabei vor allem um Produzenten, Exporteure und Lieferanten der Waren und Dienstleistungen Indonesiens, die ihren Markt durch den Handel mit den internationalen Käufern bei dieser TEI-Expo dieses Jahres verbreitern wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, das waren die Nachrichten für heute, Samstag, den 21. April 2018. Auf Wiederhören.
Interessantes aus der Heimat. Einzigartige und interessante Informationen aus verschiedenen indonesischen Gebieten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Interessantes aus der Heimat. Einige wichtige Informationen aus verschiedenen Gegenden Indonesiens werden wir Ihnen in diesem Programm erläutern. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, der erste Bericht kommt aus der Stadt Bandung in Westjava. Die Stadtregierung von Bandung organisiert weiterhin die Umwelt, um eine grüne, saubere und angenehme Stadt zu schaffen. Das Pflanzen von Bäumen an den Flussufern wird deshalb intensiv betrieben. Alle Flüsse, die Bandung passieren, werden von Bäumen gepflanzt, um Erosion zu verhindern, die Ablagerung zu kontrollieren und Umweltschäden zu verhindern. Der Leiter der Landschaftsgärtnerei der Siedlungs- und Gartenbaubüros von Bandung, Iwan Sugiono, sagte, dass die Baumpflanzung an den Flussufern eines der vom Amt initiierten Programme sei. Das Programm heißt Landrehabilitation, Movement. Durch das Programm wird das Land in Bandung weiterhin rehabilitiert. Iwan erwähnt die Art von Baum, der mit dem Zustand des Flusses geeignet ist. Zingumi, Bambus, Dadapbäume, Cangkring und Bayanbäume. Liebe Zuhörer, die weitere Information kommt aus dem Bezirk Tabanan auf Bali. Um die Ankunft der Touristen in Tanah Lot Bali zu erhöhen, veranstaltete die Bezirksregierung Tabanan in Zusammenarbeit mit der Verwaltung des Reiseziels Tanah Lot eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Tanah Lot Kunst und Kulturwoche. Die Veranstaltung wurde vom 20. bis 22. April 2018 für 3 Tage abgehalten. Die Bezirksleiterin von Tabanan, Niputu Eka Wiryastuti, Kapekan, dass nach dem Ausbruch des Vulkans Agung die Touristenbesuche in Tanah Lot auf 0,78% gesunken ist. Daher braucht es eine Innovation, die Touristen anlocken kann, etwa indem sie eine Reihe von Festivals veranstaltet. Toya Adnyana, die Betriebsleiterin von dem Tanah Lot Reiseziel, fügte hinzu, dass das Thema des Festivals Harmonisierung von Kunst und Kultur in der modernen Visualisierung ist, das besteht aus verschiedenen Veranstaltungsreihen wie Kunst, Kultur und Festival, nach Sonnenuntergang, beleuchteten Garten oder Lichtgarten, sowie Kaffee-Festival. Kunst und Kultur und Festival ist voll mit dem Konzept der Harmonisierung der balinesischen traditionellen Kunst und moderne visuelle interaktive Multimedia, Beleuchtung und Audio. Während nach Sonnenuntergang beleuchteten Garten oder Lichtgarten, verpackt mit dem Konzept der visuellen Kunst in Form von optischen Täuschung. Die letzte Information kommt aus der Stadt Palembang in Sud-Sumatra. Gleichstellungsaktivisten bei der Nutzung natürlicher Ressourcen, die in der Solidarität der Frauen von Palembang, Sud-Sumatra enthalten sind, bereiten eine Ausstellung von landwirtschaftlichen Produkten vor, die am 22. April 2018 in Kambang Iwak, Palembang stattfinden wird. Palembang Women's Solidaritätsorganisatorin Resi Tri Mulyani in Palembang sagte, dass die Ausstellung durchgeführt wurde, um den Tag der Erde international zu beleben. Neben einer Ausstellung hat die Frauensolidarität von Palembang zusammen mit anderen Umweltaktivisten gehandelt, um Obst- und Baumschutz auf dem Hof des Volkskam Monuments von Palembang, Chiver, Thailand. Laut Resi zielt die Aktivität darauf ab, die Rolle der Frauen bei der Wald- und Landbewirtschaftung zu zeigen. Als Agrarland ist die Landwirtschaft für die meisten Indonesier die Hauptquelle des Lebensunterhalts. Fast 60% der Landwirtschaftsunternehmen sind Frauen. Resi Trimulyani fügte hinzu, dass Frauen eine hervorragende Rolle und Wissen in jeder Phase des Landmanagements haben. Es kann jedoch nicht als Referenz und Betrachtung in verschiedenen Governance- und Entscheidungsprozessen in Bezug auf Themen wie die Rechte von Frauen auf Land genutzt werden. Durch den Schwung des Gedenktages am 11. Mai dieses Jahres hoffen wir, dass die Frauen größere Aufmerksamkeit erhalten und maximal in den Prozess der natürlichen Ressourcen und Entscheidungen über Wald und Land eingebunden werden. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das war Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören!
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf Ereignisse vom 21. April. Wir beginnen mit dem Datum vom 21. April 1955, an dem Raden Ajeng Kartini im Bezirk Jepara in der Provinz Central Java geboren wurde. Der Geburtstag von Raden Ajeng Kartini wird als Kartini Tag gefeiert. Sie war eine javanische Kämpferin, die als Vorkämpferin der Gleichberechtigung der Frauen in Indonesien bekannt ist. Sie war die erste Tochter der Javanis aristokratischen Familie Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat. Ihr Vater war der Bezirksleiter von Jepara. Kartini heiratete am 12. November 1903 den Bezirksleiter von Rembang Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Kartini wurde von ihrem Mann unterstützt, eine Sonderschule für Mädchen im Gebiet des östlichen Tors im Regierungsbüro des Bezirkes Rembang zu errichten. Sie starb 4 Tage nach der Geburt ihres ersten Sohnes. Im Jahre 1912 war der Bau einer Sonderschule für Mädchen fertig. Diese Schule wurde von der Kartini Stiftung gegründet. Der Gründer dieser Stiftung war die Familie eines Politikers, Van de Venter. Kartini schrieb viele Briefe an ihren Bekannten, J.H. Abendanon in den Niederlanden. Diese Briefe wurden Beweis ihres großen Wunsches, gegen die Diskriminierung der Frauen ihrer Ära zu kämpfen. Die Briefe von Kartini wurden dann als Buch veröffentlicht. Dieses Buch spornte die indonesischen Frauen an, um ihre Rechte zu kämpfen. Der Kampf von Kartini ist nicht nur auf Papier geschrieben, sondern zeigte sich auch in der Gründung kostenloser Schulen in Jepara und Rembang, Zentraljava. Am 2. Mai 1964 benannte der erste indonesische Präsident Soekarno Kartini zur Kämpferin der nationalen Unabhängigkeit und den 21. April zum Kartini-Tag, der jährlich gefeiert wird. Nun kommen wir zum 21. April 1995, an dem Amir Mahmud, Militärpersönlichkeit und ehemaliger indonesischer Innenminister, verstarb. Er war Zeuge der Unterzeichnung des sogenannten Dokuments Super Summer. Es ist das Dokument über die Übergabe der Macht von Präsident Sukarno an General Suharto. Amir Mahmud war nicht nur Innenminister, sondern auch Leiter des Wahlinstituts LPU. Die Wahlen 1971, 1977 und 1982 waren unter seiner Kontrolle. Im Dezember 1965 wurde er zum Kommandanten des Militärbezirks Kodam 4 ernannt und war für die Sicherheit von Jakarta und deren Umkreis zuständig. 1982 wurde er Vorsitzender der Beratenden Volksversammlung MPR und gleichzeitig Vorsitzender des Parlaments. Er leitete die MPR-Vollversammlung, die Suharto zum Präsidenten und Umar Wirahadikusuma zum Vizepräsidenten wählte. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 21. April 2009, an dem die digitale Weltbibliothek gegründet wurde. Sie ist ein Projekt der US-Nationalbibliothek und der UNESCO. Die digitale Weltbibliothek stellt kulturell nicht englischsprachige und westliche herausragende Dokumente aus allen Ländern weltweit im Internet kostenlos und für jeden zur Verfügung. Das Ziel des Projektes ist es, mit den Materialien das kollektive digitale Gedächtnis der Menschheit zu bewahren und das internationale und interkulturelle Verständnis zu fördern. Diese Bibliothek stellt auch akademische Forschungsmaterie zur Verfügung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Minister für Genossenschaft lädt die Gesellschaften zum Besuch des Mesko Miniatur Indonesiens ein. Der indonesische Minister für Genossenschaft und Klein- und Mittelständische Unternehmen, Puspayoga, lädt die Gesellschaften dazu ein, den Pavillon der Provinzen im Smesko-Gebäude in Jakarta zu besuchen. Dieser Pavillon stellt herausragende Produkte der Klein- und Mittelständischen Unternehmen aus 34 Provinzen vor. Puspayoga sagte am 18. April dieses Jahres, bei seinem Besuch im Smesko-Gebäude, dass jeder es besuchen solle und Indonesien Vielfalt dabei sehen könne. Dort könne man alle von den Handwerkern eigenhändig hergestellten Produkte der Klein- und Mittelständischen Unternehmen von Sabang bis Merauke finden. Daher ist Minister Puspayoga davon überzeugt, dass der Pavillon der Provinz im Smesko-Gebäude zur Miniatur Indonesiens benannt werden solle. Dies sei eine Bestätigung für die Klein- und Mittelständischen Unternehmen und erleichtere es der Gesellschaft, an die besten Produkte zu kommen, ohne dass man die Handwerker besuchen müsse. Man brauche Nur zum Esko zu besuchen, das Ministerium für Genossenschaft sowie Klein- und Mittelständische Unternehmen stellt einen Raum für den Pavillon den Provinzen kostenlos zur Verfügung. Die Unternehmen müssen aber die Steuer in Höhe von 10% bezahlen. Die Klein- und Mittelständischen Unternehmen, die Lieferanten werden möchten, sollten bestimmte Bedingungen erfüllen, damit man nur die besten und hervorragenden Produkte vorstelle. Kürzlich habe das Ministerium den Pavillon der Provinz ausgebaut. Laut Minister Puspayoga gehöre der Ausbau dieses Pavillons zu einem Vorhaben, alle Potenziale der Klein- und Mittelständischen Unternehmen zu integrieren. Dadurch begründe das MESCO Indonesien ein neues Image in der Erreichung der Entwicklung und Vermarktung der herausragenden Produkte Klein- und Mittelständischer Unternehmen. Der Minister gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass durch den Ausbau MESCO Indonesien eine gute Referenz bezüglich der lokalen Produkte haben werde und die Konkurrenzleistungsfähigkeit der Genossenschaften und Unternehmen sich verbessere. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Zuhörer der Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Heutzutage werden wir Ihnen eines der einigen reichen Ziele in Zentral Halmahera auf Nordmolukken vorstellen. Bleiben Sie bei uns in RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf Kurswelle 9525 kHz und über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, Zentral Halmahera ist ein Bezirk auf Nordmolukken, der eine Anziehungskraft für in- und ausländische Touristen hat. Eines der einzigen Touristenziele auf der Insel Halmahera, insbesondere Zentral Halmahera, die besucht werden können, ist die Höhle Boki Moruru. Diese Höhle liegt am Sagean-Fluss und zwar in der hügeligen Gegend vom Sagea-Dorf im Zentral Halmahera Bezirk in der Nordmolukken Provinz. Es ist als endlose Höhle bekannt. Diese Naturhöhle wurde im Jahr 1996 von einer französischen Expedition entdeckt. Liebe Zuhörer, Boki Moruru wird aus dem Namen einer Prinzessin, der in dieser Region lebte, entnommen. Boki Moruru bedeutet die Prinzessin, die sich wegschwamm. Nach der Legende der lokalen Gesellschaft wurde im Fluss Sakian eine Tochter vom Tiduri Sultanat, die dort badete und spielte, während sie sich bis Ende des Flusses Sakian wegschwamm. Liebe Zuhörer, die Entfernung von der Hauptstadt Zentral Halmahera aus in Sakian-Dorf im Nordweda-Distrikt beläuft sich auf ca. 30 Kilometer. Aber über das Festland brauchen sie ungefähr 4 Stunden, weil die Straße nicht gut ist. Nach der Ankunft in Sagea müssen sie ihre Reise fortsetzen und dem Fluss Sagea entlang bis 5 Kilometer fahren. Die Straße ist schwierig und schlammig, wenn man zu Fuß geht. Daher schlagen die lokalen Bewohner dazu vor, ein Motorboot namens Katinting zu nehmen. Die Fahrt dauert nur ca. 30 Minuten. Bei dieser Fahrt können Sie Vögel zwischen den upigen Bäumen am Flussufer sehen. Als sie die Guapoki Moruru betreten, werden sie das Geräusch von Fledermäusen hören. Vor dem Tor befindet sich ein Festland inmitten des Wassers namens Puleu, das normalerweise einer der Aurufen Platz für Besucher ist. Liebe Zuhörer, bevor Sie die Höhle betreten, müssen Sie sich zuerst auf die Fackel für die Beleuchtung in der Höhle vorbereiten. In der Höhle können Sie die Stalaktiten und Stalagmiten in der Höhle sowie große antiartigen Pfeiler sehen. In der Höhle kann man einen Stalagmiten, der wie eine Person aussieht, sehen. Die Einheimischen nennen ihn Batu Sembahyang oder auf Deutsch übersetzt Betänerstein. Wenn Sie in der Höhle bis zu ca. 8 km gelaufen sind, werden Sie mehr schöne Ornamente mit verschiedenen Formen haben, wie Stupas und Tempel, sowie Menschen und Tiergesicht sehen. Liebe Zuhörer, bis jetzt weiß man noch nicht das Ende der Höhle von der Poki-Moruru-Höhle, weil im tiefsten Teil der Höhle die Lage so eng ist, sodass die Menschen eine Schwierigkeit haben, über diesen Teil zu gehen. Im Jahr 1937 besuchte der Bruder der niederländischen Königin Wilhelmina Bernhard diese Höhle. Dies kann mit Handschriften an der Höhlenwand bewiesen werden. Darüber hinaus hat die französische Expedition im Jahr 1997 gekommen, diese Goa zu erforschen, aber sie hat auch noch nicht das Ende dieser Höhle entdeckt. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien auf der Höhle.
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Diesmal laden wir Sie dazu ein, die Geschichte des Lebensstifts zu erfahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, sich schminken hat nur ein Ziel, sich selbst schöner zu machen. Für Frauen ist es ein Muss, Schönheitsmittel zu haben. Aber wenn die Frauen sich nur mit Puder ohne Lippenstift schminken, ist die Schönheit nicht komplett. Sie brauchen den Lippenstift, ihr Make-up zu vervollständigen. Genauso wie andere Sachen auf der Welt hat der Lippenstift auch eine Geschichte. Man hat keine Ahnung, wer zum ersten Mal den Lippenstift entdeckt und entworfen hat. Den Ursprung der Lippenstifts zu erfahren, kommen wir in die Zeit vor 5000 Jahren zurück, in der die mesopotamischen Frauen ihre Lippen geschminkt hatten. Sie verwendeten zerstörte Halbedelsteine, ihre Lippen und Augen damit zu beschmieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Lippenstift ist die provokativste Kosmetik. Ist in der Lage, die Weiblichkeit und auch die Sinnlichkeit seines Benutzers zu erhöhen. Die Serpenschwarmstoff hat eine lange Geschichte von der prähistorischen Ära bis heute. Im Laufe der Zeit hat er eine wichtige Rolle, nicht nur als die Realisierung des Wortes Hips, sondern auch als kontroverses Symbol gespielt. Die Geschichte des Lebensstifts begann mit der Königin, Subart in der großen sumerischen Stadt Ur, eine der vier Zivilisationen von Mesopotamien. Diese sumerische Königin trug den Lebensfarbstoff aus dem Grundstoff Weißin und zerstörten Rotsteinen. Auch die Einwohner der sumerischen Staaten hatten großen Gebrauch von Lebensstift. Ausgrabungen des britischen Archäologen Sir Leonard Woolley zeigen, dass auf dem Friedhof des Ur-Königreiches die Bewohner von Ur mit ihren Lebensstiften begraben wurden. Sie wurden dabei in einer Muschelschale aufbewahrt. Das ägyptische Königreich nahm diese Lebensstiftkultur von den Sumerern an. Um diese Zeit entwickelte sich ein Königreich, in dem der Sozialstatus wichtiger als das Geschlecht war. Liebe Hörerinnen und Hörer, vor dem 16. Jahrhundert wurde der Lippenstift bei vielen Frauen benutzt. Die britische Königin Elisabeth I. erschaffte und machte populär das Aussehen mit der schwarzen Lippe. Während dieser Ära wurde der Lippenstift aus einfachem Bienenwachs und Pflanzen aus Naturfarbstoff hergestellt. Im Jahr 1884 wurde der erste moderne Lippenstift in der Geschichte in Paris vorgestellt. In Indonesien benutzen die Frauen den Lippenstift seit der Kolonialzeit. Vorher benutzten sie Betelnüsse, um ihre Lippen zu färben. Historiker haben notiert, dass der Lippenstift die erste von der Fabrik produzierte Kosmetik ist. Er wurde im Jahr 1884 produziert. Das Parfum Paris hat dann den Lippenstift an seine Kunden verkauft. Ende 1890 warb der Sears Roebuck Katalog dafür und verkaufte dann auch nicht nur den Farbstoff für die Lippen, sondern auch für die Wangen. Um diese Zeit wurde der Lippenstift aus Hirschfett, Bienenwachs und Ricinusöl hergestellt. Der Lippenstift wurde nicht in eine Tube, sondern in Seidenpapier verpackt. Er wurde in eine farbige Papiertube gelegt oder in einem Blumentopfchen verkauft. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Beitrag über die Geschichte des Lippenstifts. Auf Wiederhören!
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer des Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. In unserem heutigen Musik Regenbogen-Programm möchten wir Ihnen die Lieder von der Gruppe Hi-Fi präsentieren. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Indahnya Dirimu oder auf Deutsch Du bist schön. Gute Unterhaltung.
Thank you.
Liebe Musikfreunde, das war das Lied mit dem Titel Indahnya Dirimu, das von der Gruppe Hi-Fi gesungen wurde. Das Lied Indahnya Dirimu ist die erste Single von der Musikgruppe Hi-Fi, die im Jahr 2009 in Jakarta gegründet wurde. Die Personen von der Gruppe Hi-Fi besteht aus Tia als Sängerin, Ilham ebenfalls Sänger, Febri als Sänger und Gitarrist und Ezra als Sänger und Gitarrist. Die Musikgruppe wurde im Jahre 2012 das erste Album mit dem Titel Sai Hi to Hi-Fi veröffentlicht. In diesem Album gibt es 7 originale Lieder und ein Recycling-Lied. Khayalan oder Fantasi, das von der Gruppe The Groove populiert wurde. Das Liebesthema findet man in dem Album Sai Hi to Hi-Fi. Die Jugendlichen haben die gute Reaktion. Sogar hat direkt als Liebhaber dieser Gruppe namens Hi Friends. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun das Lied mit dem Titel Siapkah kau tuk jatuh cinta lagi oder bereitest du verliebt sich wieder? Viel Spaß beim Zuhören.
Jika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta? Atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena bahwa aku inginkan kau ada
Liebe Hörerfreunde der Stimulations, die Stärke von der Gruppe Hi-Fi liegt bei Liederarrangement und die typische Stimme von dir. Die Stimme von dir ist die stärkste in der Gruppe Hi-Fi. Es ist schade, dass dir mit der Gruppe Hi-Fi nur 7 Jahre zusammenarbeitete, weil dir weiter studieren ist und ihre Musikkarriere entwickelt. Danach hat die Gruppe Hi-Fi eine neue Sängerin namens Naida. Der Vokal von Naida ist anders als der Vokal von dir. Dadurch ist der Musikstil von Hi-Fi ein bisschen sich verändern. Die Musikliebhaber von Hi-Fi sind immer noch treu, obwohl größtenteils von der Stimme von dir verloren haben. Liebe Musikfreunde, das war das Programm Musikregenbogen für heute über die Gruppe Hi-Fi. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie 2 weitere Lieder mit dem Titel Remaja oder Jugend und Merakit Perahu oder Put zusammen setzen. Auf Wiederhören.
Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati. Rela menanti sejak terbit mentari, tak sabar untuk berbagi segala isi di hati. Ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua, hati terasa merindu tanpa rasa duka. Berkumandang mandu senandung asmara kepada yang tercinta. Nada-nada tercinta genggam pesona jiwa. Ku serahkan dan kau terima. Kita dua insan yang sedang berpadu kasih.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_ @of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.